Deutschlandfunk Nova.
Viele von euch erinnern sich wahrscheinlich noch an das ziemlich frostige Treffen, um es mal freundlich zu formulieren, zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Oval Office, also im Weißen Haus.
Einige haben gesprochen von einer Demütigung. Am Wochenende haben die beiden sich jetzt wieder getroffen und da sah es ganz anders aus. Am Rande der Beerdigungsfeierlichkeiten für Papst Franziskus haben sie im Petersdom gesessen, auf zwei Sitzen, alleine gegenüber, und Donald Trump wirkte fast zugewandt und hat danach mit Worten den Druck auf Russland erhöht. Hat sich da was gewandelt? Großes Fragezeichen, weil wir reden ja von Donald Trump. Wir reden mit unserer Osteuropa-Expertin Gesine Dornmuth darüber, wie das Ganze in der Ukraine beobachtet wird. Dieses Treffen von Trump und Zelensky und die Töne danach. Wie wird da in der Ukraine drüber gesprochen?
Verhalten positiv, würde ich sagen. Präsident Zelensky hat gleich nach dem Treffen bei Telegram geschrieben, es sei ein gutes Treffen gewesen, mit dem Potenzial historisch zu werden. Und besonders das, was Trump dann anschließend geschrieben hat auf Truth Social, nämlich, dass er über schärfere Sanktionen gegen Russland nachdenkt, das stößt natürlich in der Ukraine auf Zustimmung. Die Wirtschaftsministerin hat gesagt, härtere Sanktionen und verstärkter Druck auf Russland seien genau der richtige Weg zu einem Waffenstillstand. Aber man wünscht sich natürlich eine eindeutigere Positionierung Trumps. Und das hat ein Abgeordneter der Rada des ukrainischen Parlaments, Oleksandr Merischko, ganz gut ausgedrückt, wie ich finde, am Wochenende. Der hat nämlich gesagt, Trump könnte wirklich der größte Präsident in der Geschichte der USA werden, wenn er einfach in die Ukraine reist und, so wie John F. Kennedy in Berlin, ich bin ein Berliner, sagt, ich bin ein Ukrainer. Und das wünschen sich natürlich die Ukrainer.
Auf der anderen Seite wirkt es so ein bisschen so, als ob die Ukraine tatsächlich bereit wäre zu Kompromissen, beziehungsweise man sich einfach damit abfinden muss, dass man bei einem Präsidenten Donald Trump nicht drumherum kommt, auf jeden Fall auch auf irgendwas zu verzichten. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das ist richtig, aber das hat im Prinzip die Ukraine immer vertreten, wenn auch sie das natürlich nicht von vornherein so gesagt hat, denn man tritt ja keine Verhandlungen an vernünftigerweise und wirft gleich alles auf den Tisch und sagt das und das und das, dazu bin ich bereit. Also die Ukraine hat gesagt, sie ist bereit anzuerkennen, dass sie selber eine Zeit lang nicht die Kontrolle hat, zum Beispiel über die Krim, über die besetzten Gebiete, einfach als realistische Einsicht, weil die Ukraine zurzeit keine Möglichkeit hat, diese Gebiete zu befreien. Das heißt aber nicht, dass die Ukraine diese Gebiete de jure als russische Gebiete anerkennen würde, denn das hieße, dass sie keine Chance hat, die irgendwann über diplomatische Wege zurückzubekommen.
Donald Trump scheint zu der bemerkenswerten Erkenntnis gekommen zu sein, dass er eventuell von Wladimir Putin an der Nase herumgeführt wird, beziehungsweise dass Wladimir Putin vielleicht nicht immer fair und ehrlich spielt. Wie wird die Situation gerade in Russland beobachtet?
Ja, Russland sitzt es aus, würde ich sagen, beharrt auf seinen Positionen. Putin hat sich jetzt noch nicht geäußert. Außenminister Lavrov hat am Wochenende ein Interview gegeben im amerikanischen Fernsehsender CBS. Da hat er zum Beispiel gesagt, Russland werde auch weiter militärische Ziele in der Ukraine angreifen. Das war eine Replik auf Trumps Forderung, dass Putin jetzt aufhören solle zu schießen. Trump hatte sich ja geärgert über die Angriffe vor allen Dingen auf die Hauptstadt Kiew mit 12 Toten letzte Woche. Und Lavrov hat dazu jetzt gesagt in dem Interview, Russland werde eben weiter militärische Ziele angreifen, und dazu zählte er auch den Angriff auf Kiew, wobei nach zahlreichen Zeugenaussagen ja da ein Wohngebiet getroffen wurde. Und Lavrov hat auch andere bekannte russische Forderungen wiederholt, nämlich, dass Russland zu einem Waffenstillstand nur bereit ist, wenn der Westen dann seine Waffenlieferungen an die Ukraine stoppt. Und er hat auch einen besonderen Vorschlag der amerikanischen Administration zurückgewiesen, nämlich das Atomkraftwerk Saporischschja, das ja Russland besetzt hat, unter US-Verwaltung zu stellen. Da hat Lavrov gesagt, es komme gar nicht in die Tüte. Also dieses AKW sei beim russischen staatlichen Atomunternehmen Rosatom in sehr guten Händen.
Der amerikanische Außenminister Marco Rubio drängt auf ein schnelles Abkommen, hat gesagt, diese Woche muss was passieren. Kannst du dir vorstellen, dass tatsächlich entscheidend Bewegung in diese Friedensverhandlungen, in diese Ende des Kriegsverhandlungen kommen?
Ich glaube, wir müssen da ganz klar unterscheiden zwischen einem Waffenstillstand und Verhandlungen und einem Abkommen über einen gerechten Frieden. Ich glaube, wenn überhaupt irgendetwas passiert, dann ist das sozusagen ja, ein aufgenötigter Waffenstillstand, der aber nicht zu einem langfristigen und gerechten Frieden führen wird, weil da einfach ganz, ganz viel nicht besprochen ist, weil es auch nicht kontrollierbar ist, nicht überprüfbar ist und weil vor allen Dingen Russland die Möglichkeit behält, weiter aufzurüsten und auch in Zukunft die Ukraine oder andere Gebiete anzugreifen.
Ist das jetzt die Wende, was Donald Trumps Sicht auf den russischen Krieg in der Ukraine angeht? Am Wochenende hat sich Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen, scheint ein konstruktives Gespräch gewesen zu sein. Wie nachhaltig das jetzt aber ist, ist unklar, erklärt unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüten. Waffenstillstand könnte drin sein, aber ein gerechter Frieden ist das noch nicht.
Deutschlandfunk Nova.